Nachdenkseiten. Die kritische Website. Putins Angebot: Weg mit den Sanktionen. Von Kai Ehlers, verantwortlich Jens Berger. Die Augen müsse man sich reiben, alles werde auf den Kopf gestellt, konnte man dieser Tage in dem führenden Blatt der deutschen Konservativen, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20.06.2016 lesen. Empörung breitete sich auf den Bonner und Brüsseler Etagen aus. Einen ungeheuerlichen Vorwurf erkannte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen. Eckpfeiler der deutschen, der europäischen Außenpolitik, gar der NATO-Strategie, sah man bedroht. Man wolle doch nur die Sicherheit an Russlands Grenzen sichern. Ein anderes Interesse als Friedenserhaltung verfolge die NATO nicht, schob Generalsekretär Jens Stoltenberg am Tag darauf nach. Was war geschehen? Auf dem 20. Petersburger Wirtschaftsforum vom 17.06.2016, zu dem rund 500 Vertreter und Vertreterinnen von ausländischen Unternehmen aus 60 Ländern, vornehmlich aus dem Nahen Osten und Asien, aber auch aus den USA und der EU angereist waren, unter ihnen auch der Präsident der Europäischen Kommission der EU, Claude Juncker, hatte Russlands Präsident Wladimir Putin seine Gäste aus der EU mit dem Angebot überrascht, die von Russland als Reaktion auf die vom Westen nach den Krim-Ereignissen gegenüber Russland verhängten Sanktionen von Russlands Seite her aufzuheben. Gemeinsam könne man an den Aufbau einer eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft gehen, wenn Russland sich darauf verlassen könne, anschließend nicht, man konnte das Feine wieder mit heraushören, betrogen zu werden. Und nicht nur das. Nicht nur lobte UN-Präsident Ban Ki-moon Gastgeber Putin für seinen mutigen Schritt und dankte für sein Engagement in Syrien, nicht nur kniff sich Juncker eine Zustimmung zu dieser Perspektive ab, vorausgesetzt, dass Russland sich weiter kooperativ zeige, nein, allen voran nutzte der deutsche Außenminister Walter Steinmeier die Gutwetterlücke zwischen dem Treffen in St. Petersburg und der für den 8. und 9. Juli bevorstehenden NATO-Tagung mit Hinweis auf das zurzeit in Polen durchgeführte NATO-Großmanöver Anaconda in der Bild am Sonntag öffentlich zu mahnen. Zitat: Was wir jetzt nicht tun sollten, durch lautes Säbelrasseln und Kriegsgeschrei die Lage weiter anzuheizen. Zitat Ende. Aber war denn das nicht alles ganz anders? Aber die so Ermahnten können es einfach nicht glauben. War denn nicht alles ganz anders? Werden damit nicht alle Tatsachen auf den Kopf gestellt? War es nicht so, wie man es in der FAZ vom 20. Juni lesen konnte? Zitat: Ursache für die Eiszeit ist der Vorstoß Russlands gegen Prinzipien, die jahrelang für Frieden und Stabilität gesorgt hatten. Es war nicht die NATO, sondern der Kreml, der die Krim okkupierte und der in der Ostukraine einen Sitzkrieg führt. Es ist nicht die NATO, sondern Moskau, vor dem sich die baltischen Republiken und Polen fürchten, weswegen sie aus freien Stücken der Atlantischen Allianz beitraten. Bis zur Annexion der Krim spielte die NATO militärisch in diesen Ländern keine Rolle. Auch die 4 Bataillone, die dort stationiert werden sollen, stellen keine Bedrohung für Russland dar, das auf seiner Seite Divisionen stehen hat. Steinmeier spricht zu Recht von symbolischen Panzerparaden. Die NATO-Verbände haben einen politischen Zweck. Sie signalisieren Moskau, dass der Westen sich nicht noch einmal von einem Handstreich wie auf der Krim überraschen ließe und dass die NATO einen Angriff auf eines ihrer Mitglieder als Angriff auf alle betrachten würde. Zitat Ende. Bemerkenswert, wirklich bemerkenswert diese Sicht. Man kann die Welt doch von sehr verschiedenen Seiten betrachten. Aber man muss sich hier nicht bei den gröbsten Verdrehungen aufhalten, wie etwa der, Russland habe die Krim besetzt. Man muss auch nicht den Versuchen Steinmeiers und seiner Parteigänger erliegen, das Schwanken zwischen Verlängerung der Sanktionen gegen Russland und zögernder Anerkennung für dessen Einsatz in Syrien für eine neue Entspannungspolitik auszugeben, es gar noch im Geiste Brands verstehen. Zu offensichtlich ist die Hilflosigkeit, um nicht zu sagen Verlogenheit dieser Politik, wenn man wahrnehmen muss, wie in strategischen Hinterstuben zugleich Pläne für die nächste Phase geplanter Aggressionen geschmiedet werden. Die Forderung von 51 US-Diplomaten aus dem Mittelbau des außenpolitischen Establishments, die in einem offenen Brief verlangen, die Politik des Regime-Change in Syrien durch Bombardierung von Assads Truppen wieder aufzunehmen. Dies würde den Krieg mit Russland zumindest in Kauf nehmen. Das Offenhalten des Ukraine-Konfliktes, in dem die ukrainische Regierung sich, trotz verbaler Attacken seitens der EU, Steinmeier und selbst seitens der USA von ihnen dennoch geduldet, weigert, den Donbass-Republiken ihren im Minsker Vertrag vereinbarten Autonomiestatus zuzuerkennen. Die Schuld dafür aber der andauernden Aggressivität der Russen zuschiebt. Die nochmalige Verlängerung der Sanktionen seitens der USA und der EU gegen Russland, sogar Forderungen nach weiterer Verschärfung, sodass es Millionen wirklich wehtue, weil nur so an einen Sturz Putin gedacht werden könne. An einem Wendepunkt angekommen. Man muss auch Russland nicht in Schutz nehmen, als wäre es ein Neugeborenes, das den Härten der US-, EU-, NATO-Welt und überhaupt den imperialen globalen Realitäten, den Verleumdungen Russlands als Reich des Bösen mit einer Wiedergeburt Hitlers als Präsidenten noch nicht gewachsen sei, dem also schon einmal Fehler unterlaufen könnten, ohne dass man es dafür kritisieren müsste. Aus der zweiten und dritten Reihe werden auch in Russland durchaus dumpfe Töne laut. Nein, man muss jetzt vor allem erst einmal die Tatsache erkennen, dass Russland 25 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder in die Weltpolitik eingetreten, dass sein Präsident Putin ungeachtet aller Vorwürfe als Wiedergänger Hitlers zum anerkannten globalen Krisenmanager aufgerückt ist. Und man muss dies nicht nur konstatieren, um sich dann darauf auszuruhen, es ist auch wichtig zu erkennen, wie es dahin kam, welche Elemente in diesem Krisenmanagement wirksam sind und wo seine Grenzen liegen, um zu verstehen, in welcher Etappe der Neuordnung wir uns 25 Jahre nach dem Zusammenbruch der systemgeteilten Welt, die den Kriegen des vorherigen Jahrhunderts folgte, heute befinden. Denn ungelöst sind die aus dem letzten Jahrhundert herübergewachsenen Grundfragen, die über ein vorübergehendes Krisenmanagement durch eine charismatische Figur wie den gegenwärtigen russischen Präsidenten weit hinausführen. Wer diesen Blick auf die zurückliegenden 25 Jahre richtet, erkennt, dass die globale Konstellation mit Putins neuerlichem Angebot an die Europäische Union an einem Wendepunkt angekommen ist. Drei Etappen des russischen Aufstiegs. Drei Etappen lassen sich bei dem Aufstieg Russlands in seine gegenwärtige Rolle des globalen Krisenmanagers benennen. Da ist zunächst das Wegbrechen jeglicher Staatlichkeit mit dem Zerfall der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow und dem Kniefall vor dem Westen unter Boris Jelzin in den Jahren 1985 bis 1998. Da ist darauf folgend die Wiederherstellung rudimentärer Staatlichkeit und einer mühsamen inneren Stabilisierung unter Putin im Inneren des Landes seit 1998 bis heute. Allerdings schon begonnen unter Primakow 1998, was in der Regel unterschlagen wird. Da ist, aus dem inneren Krisenmanagement erwachsen, der Übergang in ein Wiedereintreten des Landes in seine Rolle als Integrationsknoten Eurasiens, der für die Newcomer aus den ehemaligen Kolonien zum wichtigsten Partner in ihrem Streben nach einer Ablösung der von den USA allein und militärisch dominierten Weltordnung wurde. Aber nicht Diktat und Repression, wie westliche Propaganda es immer wieder nahelegt, hat diesen Weg des inneren und danach äußeren Krisenmanagements getragen, nicht imperiale Stärke, sondern im Gegenteil eine von Putin aus dem geschwächten eurasischen Zentrum heraus entwickelte Politik des Konsens. Aus dem Konsens heraus ist Russlands Wiederherstellung seiner Staatlichkeit im Inneren erfolgt, zweifellos vertikal, nicht demokratisch, aber gestützt auf die Struktur realer Vielfalt im Lande. Aus dem inneren Konsens heraus hat Russland seine Rolle als Motor einer internationalen Gegenbewegung der BRICS-Staaten, der Shanghaier SOC, der Eurasischen Union entwickelt. Letztere immer mit Blick auf Kooperation, nicht zuletzt mit der EU statt auf Konfrontation. Die Angebote Putins, Medvedevs und anderer russischer Politiker zur Kooperation in einer Sicherheitsarchitektur von Lissabon bis Wladiwostok waren die immer wiederkehrende Essenz dieser Politik, bis Russland sich angesichts der zügellosen Osterweiterung von EU, NATO und dem frechen Vordringen der USA auf den europäischen Kontinent ihrem schrittweisen, systematischen Einkreisen der russischen Grenzen seit der Auflösung des Warschauer Pakts gezwungen sah, aus der Duldung dieser Einkreisung in die Verteidigung seiner Grenzen zu gehen. Übergang zur offensiven Verteidigung. Das geschah erstmalig mit der deutlichen Antwort auf die georgischen Provokationen von 2004, die Russland militärisch zurückwies. Das wiederholte sich gegenüber den Versuchen, die Ukraine 2008, dann endgültig seit dem Maidan 2013-2014, ins westliche Bündnis zu ziehen, in dem Russland dem Austrittswillen der Krim in einem schnellen Referendum aufgriff und den Osten in seinen Autonomiebestrebungen personell und sachlich unterstützte. Das steigerte sich schließlich in dem Einsatz von Kampffliegern in Syrien, nachdem alle Versuche, eine friedliche Beilegung des von der US-Allianz betriebenen gewaltsamen Regime-Changes auf dem Verhandlungswege mit der US-geführten westlichen Allianz zu erreichen, auch im fünften Jahr dieses unerklärten Krieges noch am Widerstand der USA gescheitert waren. Erst der Einsatz der russischen Bomber erzwang den jetzt, wenn auch brüchigen, Waffenstillstand. Ähnliches gilt für die Ukraine, deren eingefrorener Konflikt nur deshalb nicht heiß weiterläuft, weil Russland nach wie vor als Garantiemacht hinter den selbsterklärten Republiken des Donbass steht. Dies alles sind bekannte Tatsachen, die hier nicht zum 100. Mal neu im Detail ausgebreitet werden müssen. Dadurch werden sie für die, die sie leugnen, nicht wahrer. Diese Menschen sehen die Dinge schlicht von der anderen Seite. Es dürfte wichtig sein, ihre Motive und Aktivitäten nicht zu übersehen, sondern genau wahrzunehmen. Erkennbare Grenzen. Aber hier werden selbstverständlich auch schon die Grenzen des russischen Krisenmanagements sichtbar, das nach der Ausdehnung seiner Sicherheitspolitik in den globalen Raum nunmehr wieder in verstärktem Maße mit der Sicherung seiner inneren, hauptsächlich der sozialen und nationalen Fragen, das heißt der Entwicklung seiner Republiken, konfrontiert ist. Darüber hinaus stellt sich für Russland auf längere Sicht die Frage, ob und wie es unter diesem Druck die Kraft hat, dem Kulturimpuls als Entwicklungsland neuen Typs gerecht zu werden, der in der Überwindung von sowjetischem Sozialismus und heutigem Turbokapitalismus neue Formen des Zusammenlebens hervorbringen könnte, die sich auf die tausendjährige, zweifellos auch sehr widersprüchliche, Gemeinschaftskultur Russlands stützen könnten. Ohne dass daran nach dem Niedergang des Zarismus, danach dem des sowjetischen Imperiums, nunmehr auch der als zentralisierte Föderation übrig gebliebene Vielvölkerorganismus des neuen Russlands zerbricht. Dies alles muss vor dem Hintergrund der Tatsache gesehen werden, dass die grundlegenden Konflikte der sich heute entwickelnden globalen Übergangsordnung in keiner Weise gelöst, ja, zum Teil noch nicht einmal richtig erkannt wurden, beziehungsweise wenn erkannt, dann leichtfertig oder sogar wissentlich, ohne Rücksicht auf die Gesamtinteressen der globalen Bevölkerung, beiseite geschoben wurden. Es sind diese Fragen, die das ganze globale Feld heute betreffen, aber eben auch Russland in seiner Dynamik als aus der Asche des Sozialismus auftauchendem potenziellen Protagonisten einer möglichen Neuordnung, dem die widersprüchliche Aufgabe zufällt, sich als Hybrid neu zu erfinden, der sich in die Moderne einfügen muss, der sich aber in seiner undefinierten, in Bewegung befindlichen Mischung aus gemeinschaftsorientierten und neokapitalistisch orientierten Lebensweisen nicht in die normalen, sprich zerstörerischen Krisenzyklen der kapitalistischen Welt einfügen kann und es auch nicht will. Die Grundfragen, deren Lösung ansteht, sind nicht zu umgehen, so oder so nicht. Fassen wir sie zusammen, dann lauten sie so. Wie wollen wir leben, wenn nicht sozialistisch nach Art der Sowjetunion, aber auch nicht im nachsozialistischen Turbokapitalismus? Wie wird die soziale Frage der Überflüssigen gelöst, die aus der ungebremsten Automatisierung bei gleichzeitiger rasanter Vermehrung der Weltbevölkerung erwächst? Wie wird die nationale Frage in einer Welt gelöst, auf der unter dem Prinzip Teile und Herrsche bei gleichzeitigen globalen Zentralisierungstendenzen immer mehr eingefrorene Konflikte als Minenfelder für zukünftige Politik zurückbleiben? Wie sind die zerstörerischen Folgen des immer noch wachstumsorientierten Expansionismus ohne Krieg zu bewältigen? Wie lange und wie weit Russland zur friedlichen, kooperativen Lösung dieser Fragen beitragen kann, ist eine der entscheidenden, wenn nicht die entscheidende Frage der nächsten Etappe. Kai Ehlers ist Journalist, Publizist und Schriftsteller. Sein Spezialgebiet ist die politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung des postsowjetischen Raumes. Viele seiner Artikel sind auf der Seite kai-ehlers.de nachzulesen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.